Hi guys, this is Killer Kelly, and you guys should totally listen to the podcast Catch Club.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Independent Circuits hier im Catch Club. Ich wünsche euch einen wunderbaren Kota Ibushi Day und ich bin der Drew und begrüße euch. Aber bevor ich sage, worum es geht, begrüße ich erst meinen Kollegen, meinen wertgeschätzten Tag-Team-Partner und Catch-Club-Kollegen. Heute sind wir nur zu zweit, denn der Dieter ist im wohlverdienten Urlaub. Hat er sich wirklich richtig verdient und deswegen begrüße ich den Mann, der den Catch-Club erst komplett macht, der die Dreier-Kombo, abschließt. Hier ist Marcel. Hallo,
ich hatte
hallo.
Ich hatte heute Mittag erst überlegt, ob ich irgendwas Süßes singe, aber passend halt zur Show und für die Gehörgänge unserer ZuhörerInnen ist wahrscheinlich so ein kurzes Boomer hier besser.
Sehr gut, ja, sehr schön. Hallo, schön, dass du da bist.
Danke gleichfalls.
Danke, und wir sprechen heute über eine neue Liga, über die wir noch nicht gesprochen haben, zumindest der wir noch kein eigenes Review gewidmet haben. Wir haben bestimmt mal am Rande oder sowas die Liga erwähnt, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, hundertprozentig.
Und wir reden heute über Major League Wrestling. Eine Liga, die eigentlich nicht so sehr independent mehr ist. Eher so ein Zwischending zwischen Independent und Mainstream. Und damals Mangel an Alternativen und da du nicht für jedes Ding, was du einmal besprichst, ein neues Format aufmachen kannst, hört ihr das halt hier jetzt im Independent Circuit.
Ja, und ich glaube, größtenteils ist es ja auch noch Indie. Also es ist halt so ein möchtegern Impact von der Größe her. Also ich glaube, die wären gerne auf dem gleichen Level wie ein Impact, aber sind halt, glaube ich, noch weit davon entfernt. Also sie laufen halt bei YouTube so und haben halt keine eigene TV-Show.
Also TV-Shows haben sie schon Weeklies, aber die laufen halt über YouTube, ne?
Ja, also sie haben ihre Weekly-Shows, aber es ist halt ein YouTube-Format und nicht wie Impact, die bei Access TV laufen. Also deutlich kleiner. Möchte gerne ist vielleicht ein bisschen frech.
Ja. Nee, ich weiß schon, was du meinst, das passt. Die hatten aber, meine ich mal, einen TV-Spot. Die haben zumindest Wrestler unter Vertrag. Also es ist nicht so halt, dass die halt nur auf Free Agents setzen. Die haben schon halt wirklich viele Wrestler gesigned. Da steckt halt schon ein bisschen mehr Geld hinter.
Bei der Show war ja auch nicht nur zu Anfang eine Werbung für Bet Online, sondern auf der Stage oben an der Seite stand es auch.
Genau, also Sponsorships und sowas haben die dann auf jeden Fall auch. Das ist ja
auch wenn Liga. Ich sagen muss, Wett-Sponsoring finde ich fragwürdig. Aber es ist halt genauso wie Alkohol- und Zigarettenwerbung. Sollte man eigentlich nicht machen. Aber gut, wenn du halt keine Alternative hast.
Ja, vielleicht ist es wirklich ein bisschen Mangel an Alternativen. Dann nimmst du lieber sowas, bevor du halt gar keinen Sponsor hast oder so.
Bei AEW kritisiert das schärfer. Weil die sind darauf nicht angewiesen. Die können sich ihre Sponsoren mehr oder weniger aussuchen. Da muss kein DraftKings am Start sein.
Das ist richtig, das stimmt. Das sagst du ja auch bei vielen Reviews immer mit den DraftKings, dass du das nicht magst. Das stimmt. Das ist ja okay, hat ja durchaus seine Berechnung. Diese Kritik, ich stimme dem zu. Ja, nochmal auf MLW. Das ist ja eine Liga, die. Erstmal so gefragt. Was war dein erster Berührungspunkt mit MLW? Wann hast du das erstmal davon gehört? Was gesehen? Oder sonst irgendwas?
Also der Name schwirrt ja schon länger irgendwo im Wrestling mit herum. So wenn die Ringfüchse, da hat Marvin öfter mal so nebenher erwähnt, dass er sich MLW anguckt, ist halt eine Weekly von einer Stunde. Das kannst du halt mal eben easy wax snacken. Dazu auch auf YouTube perfekte Ausstrahlung ist Möglichkeit. Besser als scheiß IWTV. Und das erste Mal aber richtig in Berührung gekommen bin ich damit, als die WXW damals zum Mania-Wochenende in den USA war. Weil unter anderem ein Dreisker an dem Wochenende auch bei MLW aufgetreten ist in deren großem Rumble-Match.
Ja.
Und dann so, man hat immer wieder habe ich es, glaube ich, mal so mit so einzelne Fusions oder wie die Show damals auch immer hieß, deren Weekly mal so reingesetzt. Aber nie ernsthaft verfolgt. Ich glaube, so als MJF noch da war und so weiter. Also ja. 4+ Jahre her.
Ja. Ja, es geht mir ähnlich. Also mein erster Berührungspunkt war auch an einem Mania-Wochenende. Ich weiß nicht, ob es dasselbe war wie du. Es könnte aber sein. Es war zumindest das Jahr, da hatten die ihren Relaunch. Weil die Liga ist ja eigentlich aus den Anfang der 2000ern. Genau, die ist eigentlich 2002 gegründet worden und ist dann 2004 schon wieder geschlossen gewesen und hatte dann ihren Relaunch 2017. Das müsste auch bei einem Mania-Wochenende gewesen sein und ich glaube, das war damals von Kurt Bauer auch nur als so ein One-Off-Ding irgendwie geplant und dann hat er irgendwie Bock gehabt und hat gemerkt, ist gut angekommen und hat die Promotion dann wieder ins Leben gerufen. Also das heißt, die war halt 13 Jahre lang quasi tot. Das hat man auch gesehen im Main Event bei dem World Title Match. Da hat man so ein paar Grafiken gesehen von alten Champions. Da waren dann so Bilder von Leuten wie Satoshi Kojima, Mike Awesome und sowas. Die halt von früher aus dem ersten Run dann quasi Champions da waren und sowas. Und jetzt hat man sich dann halt wieder gerebrandet. Wie du sagst, ja, warum denn auch nicht, wenn man wieder Bock hat oder sowas, die finanziellen Mittel hat. Go for it halt, ne?
Vor allem, wenn man sogar die Möglichkeit hat, WrestlerInnen unter Vertrag zu nehmen, denen also eine kontinuierlichen Paycheck zu geben, ist ja noch besser fürs Wrestling.
Jeden Fall.
Und wenn es auch nur eine Handvoll ist, ne, aber...
Yes. Ich meine auch, also genau, das war dann auch so der Zeitpunkt, wo ich dann so mit denen in Berührung kam, das erste Mal. Von dem alten Kram kenn ich nichts. Nur halt, dass da auch so Leute, wie gesagt, Satoshi Kojima, Steve Corino, Mike Awesome, dass da so Leute Champion waren, das habe ich dann mal irgendwie mitgekriegt, aber ansonsten halt nichts. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass, oder so habe ich es zumindest im Kopf, dass wir oft nicht positiv drüber gesprochen haben, weil die Qualität der Shows und auch der Produktion und sowas nicht so gut war oder nicht so gut, wir nicht so gut fanden.
Ja, also ich glaube, es wirkt halt dreckig, aber nicht so ein Lucha Underground dreckig, wo es einen Charme hat, aber ne, es wirkt alles dreckig, aber die Production Value ist trotzdem hoch, sondern so, als würden da ein paar Leute mit dem iPhone filmen.
So. Ja, so ungefähr. Und dann hat man, weißt du, wenn es eine kleine Indie-Company wäre, dann wäre es mir wieder egal, aber wenn du weißt, okay, die hat schon, da steckt schon ein bisschen mehr hinter, finde ich es persönlich immer ein bisschen schwierig. Also das heißt schwierig, aber dann habe ich auch den Anspruch, dass es halt mehr sein muss irgendwie.
Ja. Ich hatte vorhin noch auf IWTV nebenbei West Coast Pro laufen und da war das Bild schon nicht so pralle und die Audioqualität der Kommentatoren war unter aller Sau, aber es ist halt eine Indie-Klitsche.
Ja.
So, die halt bei IWTV mit drin ist. So, jo, da ist es scheiße, aber da setze ich mich nicht hin und sage, das ist ja alles kacke und kritisiere das. Bei MLW, die auf gut auch in dem Fall jetzt bei Fight Plus mit drin sind, aber die so auf Big Production machen, ist es dann schon schlecht.
Ja, es ist richtig. Den Main Event von West Coast Pro haben sie übrigens auf YouTube jetzt hochgeladen. Also wenn ihr euch den noch nicht gesehen habt, dann guckt euch den gerne alle an.
Der war gar nicht schlecht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, aber der war sehr lang und ich fand ihn ein bisschen over the top, ein bisschen zu sehr auf Epicness und Fatty Nilfords gemacht, aber sonst war es gut.
Ja, war halt der Vorteil, dass ich dadurch, dass ich wusste, dass wir nicht über diese Show sprechen wollen, lief sie halt nebenbei. Und wenn man halt nebenbei läuft, dann guckt man nicht die ganze Zeit hin, dann macht man nochmal was am Handy. Lässt man einfach laufen, geht aufs Klo und dadurch merkt man es dann gar nicht so sehr.
Korrekt. Bevor wir in die Show jumpen, möchte ich was overall über die Show sagen. Und zwar fand ich sehr angenehm, die Show ging nur knapp über 2 Stunden. War eine 6-Match-Card. Das fand ich sehr angenehm.
Ja.
Das hat auch zum Gucken einfach so, weißt du, dann war das auch nicht so schlimm, dass die Show jetzt overall nicht so gut war. Aber die war halt easy wegzugucken. Ich war am Sonntag noch bei meinem Kumpel, hab die erste Stunde dann auf der Zugfahrt geguckt. Und die zweite Stunde dann zu Hause. Also super angenehm tatsächlich.
Ja, also lässt sich halt easy wegsnacken dadurch.
Ja, das auf jeden Fall wollte ich nur gerne positiv hervorheben. War auch ein cooles Venue an für sich, die 2300 Arena, also die alte ECW-Arena. Das ist immer schön, wenn da veranstaltet wird. Mag ich sehr gerne, die Halle.
Joa.
Und ja, hier war sie nicht so günstig gezeigt, weil du hast halt nicht viel Besonderes, also nicht das Besondere durch die Kamera der Halle gesehen, dass sie so ein bisschen einen anderen Look hat, sondern die sah halt generic aus wie jede andere in die Halle, so wie es halt platziert war mit Kameras und so. Dann, was ich noch kurz sagen wollte, es war sehr cool, im ersten Moment Matt Stryker wiederzusehen.
Ich musste so schmunzeln.
Der ist mir aber furchtbar auf den Sack gegangen während der Show, muss ich sagen. Ich fand ihn sehr anstrengend.
Er ist immer anstrengend. Er war schon bei Lucha Underground immer anstrengend.
Da fand ich es aber okay, weil Lucha Underground selber halt ein bisschen over the top ist und wenn er dann over the top ist, passt es da irgendwie rein. Bei AEW fand ich es nicht gut. Ich fand ihn super anstrengend, wirklich. Weil der auch so ein bisschen so auf Pseudo-Heel-Kommentator gemacht hat, es aber irgendwie nicht ganz durchgezogen hat. Und dann trotzdem teilweise geil war bei den Faces und so. Ich fand den super anstrengend, wirklich.
Ja, das ist der Vorteil, dass wenn ich zu Hause Wrestling gucke, habe ich halt meistens den Ton relativ low und halt noch irgendwelche anderen Medien laufen. Dadurch blendet man das dann meistens aus. Aber was man dann trotzdem mitbekommt, ist halt so, come on, Alter, als Maul.
Ja, leider. Ich fand es erst, wie gesagt, ganz, ganz lustig zu sehen, weil man den ja auch nicht mehr so oft sieht.
Jo.
Aber dann war so, boah, nee, Digga. Okay, wollen wir in die Show jumpen oder möchtest du noch was im Vorgeplänkel sagen?
Nö, eigentlich sind wir, können wir, ne, Dingens hier, rein in den Bürgermeister-Liga.
Dann, let's go. Also, es ging los mit dem MLW National Openweight Title Match. Der Champion Jacob Fatu verteidigt gegen Kelvin Tankman. Ja, bitteschön, Marcel, deine Meinung zu diesem Match.
Jetzt wollte ich gerade einen Schluck zu trinken nehmen. Ja, also abtasten war nicht. Beide sind direkt reingegangen und haben sich dann so einen Big Man Brawl geliefert, der für mich leider sehr, sehr schnell den Drive verloren hat und damit dann auch mich. Also kurz nachdem sie rausgegangen sind, kurz nachdem Fatu irgendwas mit seinem Knie hatte, danach hat das Match irgendwie nicht mehr funktioniert. Danach war irgendwie so komplett die Luft raus. Dann war ich halt raus.
Ja, ich kann es verstehen, ich habe es auch nicht so sehr gefühlt. Und das Schlimme ist ja, ne, wie du es schon sagst, so manchmal bei so manchen Sachen ist man vielleicht so ein bisschen am Handy am Dabbeln oder sowas, wenn man vielleicht so gerade so ein bisschen abschaltet, was einen nicht so krass interessiert. Nur, also bei der Show saß ich im Zug, das heißt, ich hatte halt das Handy in der Hand und habe halt mehr oder weniger aufmerksam geguckt.
Und dir bleibt doch nichts anderes übrig, als aufmerksam zu gucken.
Genau.
Und, ich weiß nicht, kann Fight Bild in Bild?
Nein.
Oh. Also das kriegt ja sogar Kokringen hin, wenn ich irgendwie in der Firma AEW gucken muss. Also die Weeklies, dann kann ich ja sogar hochschieben und nebenbei auf Twitter oder sonst irgendwo rumdaddeln.
Okay, gut, sagen wir es so, ich hab's auf dem Handy nicht probiert. Sagen wir es so. Ich weiß aber nicht. Ja, vielleicht. ja, auf jeden Fall, ich war halt aufmerksam, hab's trotzdem halt irgendwie nicht so gefühlt. Kelvin Tankman, muss ich auch sagen, das war ist ein Wrestler, den ich irgendwie besser in Erinnerung hab, als er hier war.
Ja.
Was schade ist. Jacob Fatu finde ich an und für sich cool.
Ja, aber ich habe jetzt dieses Match gesehen und ich frage mich, was haben alle mit dem? Also der wird ja so über den grünen Klee gelobt, aber ich sehe dieses Match und denke mir, der hat nichts Besonderes an sich.
Ja, das stimmt. Deswegen fand ich es auch nur in Ordnung at best. Ja, hab's dann, wie gesagt, leider nicht so gefühlt. Dann gab es nach dem Match noch ein bisschen Praises von Fatu. An Kelvin Tankman.
Hat ja einfach nochmal ein bisschen overgebracht.
Genau, so dieses klassische halt, ne, Face gegen Face, dann bringt man sich ja halt nochmal over, finde ich okay. Was ich mag ist, bei MLW, die verschiedenen Titel, die haben so ein bisschen, die sind so ein bisschen auf Gewichtsklassen getrennt. Das ist der National Openweight Title, es gibt den Women's Featherweight Title. Der Main-Title ist dann der World Heavyweight. Es gibt noch den World Middleweight-Title. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen so einen legiten Touch irgendwie. Das finde ich ganz cool eigentlich.
Ja, das hebt sie vielleicht auch in ihrer Größe. Also, ne, auch wenn sie halt deutlich kleiner sind als Impact. Aber auch mit einer Liga, die ja Leute unter Vertrag nehmen, hebt sie halt davon ab. Ich weiß nicht, warum, wenn man nur einen Women's-Title hat, warum man dem dann eine Gewichtsklasse geben muss.
Ja. Ich glaube, das ist einfach dieses Ding, weil alle Titel das haben und dann fährt man halt mit dem Women's Title dann mit oder sowas.
Wirkt halt kacke, ne? Und dann hast du plötzlich, keine Ahnung, hast du eine wenn er jetzt in Nyla Rose antreten
das
würde.
Das Beispiel habe ich gerade auch im Kopf. So meist sind halt viele Frauen so, ich sag mal, in einer ähnlichen Gewichtsklasse, genau, aber das Beispiel mit Nyla Rose kam jetzt auch im Kopf. Wenn die jetzt da um den Titel antreten würde, dann wird es halt schwierig, ne?
Ja,
so. Oder sie könnte da nicht antreten oder sowas, weil es halt der Featherweight-Title ist.
Richtig. Da, ja, stimmt. Da hätte man vielleicht einfach Women's World Open oder Women's Open Weight.
Ja, hier hätte das Open Weight ja zum Beispiel gepasst.
Ja, das aber was das, ich das cool finde, ist, dass der Women's Title, wobei, da über den Titel reden wir gleich noch.
Ja. Machen wir gleich. Nee, also das finde ich so cool. Das gibt auch so, das ist von der Liga, die Major League heißt. Erwarte ich das, oder erwartet man das schon so ein bisschen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, so mit den Titeln.
Ja, die muss einen sportlichen Touch haben.
Genau, find ich ganz cool. Ja, du hast den Women's Title gerade schon angesprochen. Wollen wir dann auch direkt ins nächste Match springen?
Können wir gerne machen.
Das machen wir dann auch. Und zwar, es stand ein Double-Title-Match an. Der MLW Women's World Featherweight-Title und der WXW Women's-Title standen auf dem Spiel. Title for Title. Keine Unification, sondern einfach beide Titel standen auf dem Spiel.
Ganz kurz.
Ja.
In der Promo von Ava davor. Deutschland ist Ava würdig. Ich hab so gejubelt. Sag, ja, wir sind dir würdig. Weil ich bin großer Fan von dir und war so, ja, wir sind dir würdig. Juhu.
Das war schon sehr lustig. Ich fand die Promo auch sehr gut tatsächlich, muss ich sagen.
Ja. Da habe ich ganz kurz gejubelt hier auf meiner Couch für mich alleine.
Ja, fand ich auch gut. Ja, du hast gerade angesprochen. Ava Everett verteidigt ihren WXW Women's Title gegen die andere Championess, die Women's World Featherweight Championess Delmi Exo von den C-Stars. Und ja, nach diesen Verteidigungen wird es jetzt eigentlich dann vielleicht auch mal so weit, dass WXW da so ein World vielleicht in ihren Women's Title packt, finde ich.
Ja, also sowieso. Ne? Ist der Haupttitel und der Haupttitel ist der World Title.
Richtig.
Also sollte man machen.
Fände ich ganz gut. Und also ich mag das, wenn man halt, wenn das World halt so ein bisschen Legitimacy hat. Also wenn man da halt dann sagt, okay, jetzt gibt's halt USA-Verteidigung oder Auslandsverteidigung, jetzt ist das unser World Title. So, das finde ich ganz cool. Das hat man ja damals beim alten Heavyweight Title auch so gemacht. Das war erst der WXW Heavyweight Title und dann gab's halt Verteidigung in den USA mit Chris Hero, Alex Shelley, wie heißt er hier, Jimmy Jacobs und sowas halt. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt gab's USA-Verteidigung, Internationalverteidigung, jetzt ist das der World Heavyweight Title. Und das finde ich sehr geil, wenn man einfach nicht nur sagt, okay, ich meine, wenn eine Company wie AEW sagt, okay, unser Title ist der AEW World Title, die haben halt automatisch eine Legitimität dafür, weil es halt eine Major Mainstream Company ist. Aber bei so einer Indie Company, ich finde, das hat einfach einen coolen Touch, wenn du sagst, okay, wir geben erst diesen Zusatz halt, wenn man auch halt irgendwie das legitimiert hat. Es gibt internationale Verteidigung, jetzt ist das unser World Title. Das mag ich immer sehr gerne. Und hier, also macht es da jetzt gerne. Das ist ja auch nicht die erste Verteidigung von AEW Everett. Ich guck mal gerade, wie viele sie bereits hatte in den USA. Sie hatte eine bei Limitless, eine bei Grind. Bei Live hatte sie zwei, bei Fight Live eine, noch eine bei Live. Also sie hat schon ein paar jetzt halt. Das finde ich, wie gesagt, sehr cool. Also macht das jetzt gerne dann auch.
Ja, zur Zeit.
Ja, definitiv. Und aber was sagst du zum Match?
Es war nach Hard-Hitting Affair. Also die beiden Mädels haben sich gut eingeschenkt. Das war auf jeden Fall das Positive. Aber auch wenn es mir gefallen hat, wirkte es sehr, sehr random und chaotisch. Als hätten sie nur gesagt, ja, du gewinnst und fertig. Und dann gesagt, wir improvisieren und das hat nicht funktioniert.
Ja, es wirkte ein bisschen unstrukturiert.
Genau, also da hätten sie in der Planung im Vorfeld vielleicht bisschen mehr die Köpfe zusammenstecken sollen und das klarer strukturieren im Vorfeld. Also sollte es zu einem Rematch kommen, Fingers crossed für Femme Fatale, dann sollten sie auf jeden Fall ein bisschen mehr Hirnschmalz in die Planung stecken.
Stimme ich zu. Fand ich ein bisschen schade, weil die beide eigentlich aus derselben Gegend kommen. Ich glaube, die sind auch relativ ähnlich und zusammen trainiert worden. Da denkt man immer so, okay, ne, wenn man sich halt dann schon lange kennt irgendwie, dann ist da vielleicht ein bisschen mehr, dann ist man ein bisschen mehr aufeinander eingestimmt, so.
Also Ava kommt aus Gardner, Massachusetts und Delmi aus Rhode Island, aus Providence.
Ja, das ist ja da die New England Region, das ist ja da die gleiche Ecke.
Delmi wurde trainiert von Doug Summers. Und er war in der NEPW Academy von Anthony Green und Brian Fury.
Ja, das ist die New England Pro Wrestling Academy. Ja, okay, aber die kennen sich auf jeden Fall. Wie gesagt, die kommen ja beide da aus der New England Region. Die sind da in vielen Ligen, sind die zusammen Beyond, Limitless und sowas, alles da, diese Ecke. Also die kennen sich auch auf jeden Fall. Von da ist es immer so ein bisschen schade, wenn man dann merkt, okay, es ist, ne, von da hat man irgendwie so ein bisschen so Erwartungen, dass man irgendwie aufeinander eingestimmt ist, und wenn man das dann nicht so hat, ist dann irgendwie immer ein bisschen schade.
Es ist halt die Frage, wie oft sind sie schon gegeneinander angetreten in einem richtigen Match außerhalb des Trainings?
Ja.
Also wenn sie vielleicht mal vor einer Show, haben sie vielleicht da ein bisschen rumgecatcht, wenn sie für die gleiche Show gebucht waren. Aber scheinbar haben sie noch nie ein richtiges Match gegeneinander gehört und haben gedacht, ey, wir kennen uns so gut, wir sind so gute Freunde, wir machen das mit Links. Ja, aber es hat leider nicht so funktioniert.
Ja, ist richtig schade, ist ein bisschen blöd, aber ja gut, passiert halt. Überraschendes Ergebnis dann, Dami Exo gewinnt das neue WXW Women's Championess.
Ja.
Ich habe ja gerechnet, ne, so Teil für Teil ist halt immer so ein, so der perfekte, ne, das ist so für so ein Non-Finish einfach, so keine Ahnung, Double DQ, Double Countout, Time Limit Draw oder sowas halt. Aber hier nicht. Gibt einen neuen WXW Women's Champion. Finde ich interessant.
Also entweder ist im Vorfeld schon geplant worden, von wegen, dass Dami tatsächlich nach Deutschland kommt, fürs große Rematch oder für ein großes Titelmatch, dann im Rahmen des Tag-Festival-Wochenendes. Oder sie wird den jetzt demnächst irgendwo wieder in den USA an Ava zurückgeben und man sagt, hey, komm, wir wollen das noch in großer, mehr oder weniger großer US-Name in der Historie steht.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, das Erste, was du gesagt hast, dass man vielleicht sagt, okay, ne, wir wollten die vielleicht eh sowieso booken, vielleicht sogar für Femme Fatale, was jetzt irgendwie Sinn machen würde halt. Und
Femme Fatale vor dem Finale ist immer ein Women's Title Match. Warum nicht?
Ava gegen Dami Pratchett. Genau, gibt's halt da das Rematch dann vielleicht in Deutschland. Finde ich sehr gut. Ich mag Dami Exo eigentlich. Ich mochte auch die C-Stars da damals eigentlich immer ganz gerne. Und ja, die dann nochmal bei Femme Fatale zu sehen, also warum nicht? Ist ja auch diesmal ein bisschen mehr Femme Fatale ein bisschen mehr Nordamerika-lastig, auch mit Leuten wie Nicole Matthews, die da am Start sind und sowas halt. Also, warum nicht? Und wie gesagt, das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal so ein bisschen internationalen Flair, wenn du halt so nochmal Damen aus verschiedenen Ländern hast, da so über dieser Show, weil es ist ja auch die einzige reine Women's Show von WXW im Jahr, also gib halt Vollgas so ungefähr, ne?
Würde die WXW Women's das Women's Roster auch nicht viel mehr hergeben als diese eine Show. Außer du machst halt immer mit extrem vielen Fly-Ins, so.
Ja, ja, klar. Das ist, also richtig interessant wird es ja, dass jetzt Everett hat ja eigentlich schon die nächste Titelverteidigung gescaled gehabt, nämlich bei Action Wrestling gegen Devil und Macabre. Wir werden mal gucken, was jetzt daraus wird, ob es jetzt einfach dann das Match bei den beiden wird im Non-Title, ob dann Dami einspringt oder sowas halt. WXW hat ja auch gesagt, als sie dann die Grafik gepostet haben, dass Dami Exo den Titel halt gewonnen hat, haben sie geschrieben so, ja, gibt uns ein paar Tage Zeit, wir werden dann mal announcen, was halt dann so kommt. Also so ein bisschen so auf Kayfabe-mäßig halt gemacht, so ups, unser Titel ist jetzt halt woanders gewechselt, scheiße. Fand ich dann noch ganz lustig irgendwie.
Imagine, die hätten das einfach entschieden. Oder das wäre so ein gebotschtes Finish gewesen. Was ja, ich glaube, letztes Jahr gab es ja bei Impact? Oder irgendwo an, ja, ich glaube bei Impact war es, wo ein Referee ganz normal den Count zählt und der gepinnte Wrestler kriegt halt seine Schulter nicht rechtzeitig hoch und er zieht halt den Pin durch. Ja, was soll er machen?
Ja.
So. Und dann halt irgendwer gewonnen hat, der eigentlich gar nicht gewinnen sollte. Überleg mal, das wäre passiert, da schießt er. Scheiße, das ging gerade um die Titel.
Ja, ich glaube, das war hier nicht der Fall, weil es gab dann ja schon noch so den Package Piledriver und sowas, was man in den Clips so gezeigt hat, dass das wohl Damys Finisher ist, also es war wohl okay. Wäre aber sehr lustig gewesen. Ja,
es gab auch gar nicht den Versuch auszukicken. Sie lag einfach platt auf dem Boden und wurde halt 1-2-3 gepinnt. Also das war schon clean.
Ja,
das war jetzt gerade meine Vorstellung, die angesprungen ist. Und
ja, oder sowas, wie du halt sagst, so MLW hat das dann einfach so selber entschieden. Was ich aber auch nicht glaube, weil es wurde ja auch mittlerweile bekannt, dass die halt eine Partnerschaft haben. Deswegen hast du den Titelwechsel ja auch so machen können, ne? Das hättest du jetzt nicht bei random bei irgendeiner Show machen können. Da haben gesagt, okay, MLW arbeiten eh zusammen, lass das halt mal so machen.
Ja, ich weiß nicht, ob Dami unter Vertrag ist. Dass sie da aktiv ist, ja. Aber ich weiß nicht, ob sie vertraglich gebunden ist.
Das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist im Indie oder in den Nicht-Mainstream-Ligen ist das ja auch immer nicht so klar. Da kommen ja nicht so viele News durch, was sowas angeht. Deswegen weiß man es immer nicht so ganz genau. Man kann es mutmaßeln, aber im Endeffekt ist es für den
bei Dingsy. Bei Cagematch steht auf jeden Fall in ihrem Profil Liga Major League Wrestling.
Ja.
Ich weiß nicht, ob was dabei bei Sam Adonis ist. Ist relativ klar. Bei wem gehen wir da mal davon aus, dass er nicht gesigned ist?
Bei Thatcher kannst du gucken.
Genau, wo ist Thatcher? Da, Thatcher. Ja gut, da steht Liga Pro Wrestling Noah. Ava ist, glaube ich, auch nicht gesigned. Bei ihr, Ava steht Freelancer.
Ja, dann kann es natürlich schon sein, dass sie dann gesigned ist. Das würde dann natürlich Sinn machen. Bevor wir dann aber noch weiter über Tim Thatcher sprechen, gibt es eine Sache, die ich so nebenbei erwähnen möchte. Ich weiß nicht, ob es an der Stelle passiert ist. Ich glaube aber schon das Erste. Ich würde es aber einfach zusammenfassen und an der Stelle jetzt packen, weil es nicht so relevant für die Shows ist. Aber MLW hat, so wie man das aus manchen Sportarten kennt, die draften gerne.
Ja, aber wie der Draft ging oder wie der Draft da funktionieren soll, weil es ist ja nur ein Roster. Ist das dann so ein Draft wie in der NBA?
Genau, das dann quasi, dadurch wird halt verkündet, ja, wir haben jetzt irgendwie einen neuen Freelancer geholt.
Ah, okay. Also man sagt einfach, okay, jetzt ist die Zeit, wo wir neue Teilnehmer oder neue WrestlerInnen verkünden.
Genau, die werden einfach dann, das heißt bei den Draft quasi, dass gesagt wird, das ist die Draft statt der Is-All-Elite-Grafik, wenn du so willst. und ich glaube, dass da immer so ein bisschen so rotiert wird. Man hat, glaube ich, das mal irgendwie gesagt, habe ich mal gelesen, die haben so eine Art Open-Door-Policy oder sowas, so jeder, der Bock hat irgendwie, kann sich irgendwie melden oder sowas und dann wird man im Zuge dieser Draft halt reingepackt, auf den man halt dann Bock hat oder den man interessant findet. Das gab es zweimal bei der Show. Einmal wurde einfach so, ohne was Großes, wurde angekündigt, dass Kevin Blackwood dann demnächst am Start sein wird.
Geiler Typ, mag ich.
Ich mag auch sehr gerne. Erinnere mich vom Look mal so ein bisschen an Chris Witchway, weil er auch so zugetackert ist.
Ja, und die haben auch einen ähnlichen, die sehen sich auch nicht nur, dass sie halt zugehackt sind von oben bis unten, sondern die haben auch irgendwie einen ähnlichen Ausdruck in der Fresse,
ja.
Und auch einen sehr ähnlichen Stil. Also
ähnliches Stil, halt, genau, viel mit Striking und so, genau.
Die könnten halt als Tag Team problemlos durchgehen.
Ja, nehme ich. und beim zweiten Mal kam dann, ich weiß leider nicht seinen Namen, es war aber irgendein Manager von MLW, jetzt hier bei MLW.
Ja, ich habe ihn auch vergessen.
Und er war da mit Sam Latimer. Wollte erst ein Interview geben, meint dann so, ja, ich habe hier den neuen Free Agent. Und es war dann natürlich, weil natürlich muss zum Major League Wrestling ja auch der Major Player kommen. Es war Matt Cardona. Der dann kurz ein kleines Skit aufgenommen hat vor seinem Pool.
Habe ich mich drüber gefreut, weil ich will so ein bisschen versuchen, mal gucken, ob ich es schaffe, dran zu bleiben bei MLW mit Fusion und so weiter. Ob ich die Stunde noch irgendwie einbauen kann.
Ja, ich finde auch gut, ich mag Matt Cardona mittlerweile sehr gern. Also ich finde, der Typ, ich habe großen Respekt. Der hat es einfach geschafft. Der hat seinen WWE-Abgang, der hat das Beste daraus gemacht. Das war das Beste, was ihm passieren konnte. Der ist halt over as fuck, der spielt überall mit. Also der hat es geschafft, der Typ einfach, ja?
Schade, dass er bei Impact nur so einen kurzen Stint hatte.
Ja, das ist auch, glaube ich, schon wieder komplett raus, ne?
Ja, war schon ewig nicht mehr da. Also seit der Fehde jetzt mit Dingensy, hier mit dem Digital Media Champion, wer ist da?
Joe Hendry,
genau, We Believe. Seitdem, da ist er dann im Zuge dessen anscheinend irgendwo raus gewesen.
Ja, schade. Deswegen cool, dass er jetzt wieder am Start ist. Ich finde ihn mittlerweile echt super. Also der, mir gefällt einfach dieser ganze Indie-Run, den er da jetzt über diese 2-3 Jahre oder was das alles hat, echt sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das so funktioniert, aber es funktioniert mega.
Ja, ich schaffe es halt, zur entsprechenden Promotion einen entsprechenden Heel-Stick zu finden, der jetzt immer noch so eine Anlehnung an sein altes Zack Ryder-Gedöns hat, aber trotzdem halt zu Matt Cardona und Indy passt. Ne? Bei GCW war dann plötzlich Deathmatch King, hat sich mit Nick Gage angelegt und so weiter. Ne? Und so kriegt er das halt ganz gut hin, überall over zu gehen.
Finde ich gut. Und ich hoffe, dass wir im September auch in Deutschland sehen.
Oh, das wäre so großartig.
Mit den GCW-Show. Also fände ich schon sehr geil.
Ey, ich würde jetzt schon überlegen, ob ich mir jetzt schon anfange, mehr Geld zur Seite zu legen. Bin ich ja ehrlich, ne? Weil zumindest Signings wird man dann sich ohne Ende holen, wahrscheinlich von den GCW-Leuten. Die siehst du
ja. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Da habe ich Bock drauf. Machen wir aber mal weiter. Match Nummer 3 war dann ein Singles-Match, ein gewöhnliches zwischen Timothy Thatcher.
Er hat, und ich war in meiner Liste schon ein Match weiter. Ich denke mir so, ey, warum bist du so, warum so eine Riesenankündigung? Hä?
Ja, aber das Match danach muss man dann leider auch sprechen.
Deswegen war ich so verwirrt, warum du plötzlich so eine Begeisterung hattest.
Nein, aber begeistert bin ich immer, wenn ich Tim Thatcher sehe auf meinem Fernseher.
Timo!
Und er hat seinen Stint in Japan unterbrochen, um hier gegen Tracy Williams anzutreten.
Musste man nach den Boten gucken.
Ja, genau. Ich fand das Match soweit in Ordnung. Oder was heißt in Ordnung? Ich fand es eigentlich ganz gut. Aber wenn ich die beiden sehe und die Stile kenne, die ja eigentlich auch gut zusammenpassen, habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Also ja, es wäre meiner Meinung nach mehr drin gewesen. Sagen wir es
so. Ja. Es war served as ordered, ne? Ja. Ich habe eventuell war es ein bisschen weniger Submission-Focus, als dass ich erwartet hätte. Aber es war sehr pur und ohne viel Schnickschnack. Ging auch kaum 10 Minuten. 8,26, um genau zu sein.
Ja, Thatcher hat sich den Match leider verletzt. Er hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen.
Also war real, ja?
Ja, war legit tatsächlich.
Ich war mir nämlich unsicher. Ja, dann an dieser Stelle alles erdenklich Gute.
Ja, es wird wohl okay sein, weil er ist jetzt am Wochenende schon wieder beim SCI und bei der Show davor. Da haben sie ihn nicht abgesagt. Da haben sie sogar noch heute mit dem Match von ihm geworben. Also wird er wohl fein sein.
Also anscheinend eine leichte Gehirnerschütterung.
Gott sei Dank.
Hoffentlich auch wirklich nur eine leichte und nicht irgendwas, wo sie sagen, ja, ich kann. Ja, nee, kannst du nicht, du Arschloch.
Ja, ich hoffe es. Aber das erklärt so ein bisschen so dieses Aftermath da von dem Ding, wo man dann so ein paar Leute da hin sind, sich so ein bisschen um ihn gekümmert haben und sowas halt.
Es war ja auch kein Abklopfen oder sonst irgendwas. Es war Ringrichterentscheid.
Ja, war das doppelt, genau.
Er landet auf den Kopf und kurz danach sagt der Ref, geht nicht. Thatcher out. Ja, aber auch generell auch in diesen 8,5 Minuten davor. Die blieb so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn das Match vielleicht doch seine 5 Minuten länger gegangen wäre, wie es vermutlich geplant war. Und es hätte noch ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ne? Ja, aber so halt lässt sich das halt nicht hundertprozentig bewerten.
Ja, genau. Ist halt die Frage, hat man es jetzt dann vielleicht gekürzt, vorzeitig dann halt abgebrochen, weil wegen Verletzung? Oder war das sowieso geplant und jetzt ist kurz vorm Finish ist es dann leider passiert? Man weiß es ja nicht so genau. Ich nehme auch mal an, dass man es vielleicht jetzt gekürzt hat und es hätte noch ein paar Minuten länger gehen sollen. Das denke ich wahrscheinlich schon. Weil auch dadurch, dass die Ärzte halt direkt da waren und sich direkt gekümmert haben, hat es wahrscheinlich dann irgendwie schnell beendet, weil man merkt hat, oh, der ist vielleicht gerade kacke gelandet oder Thatcher hat selbst gesagt, so, ja Leute, lass sie halt beenden, geht gerade irgendwie nicht weiter, ich bin gerade scheiße gelandet oder sowas halt,
Ich glaube nicht, dass das eine Entscheidung von Thatcher war, sondern das wurde für ihn entschieden.
Ja, oder ja, wahrscheinlich so eher.
Wenn, so wie ich Thatcher einschätze und auch mit Hinblick auf, was bei Forbidden Door passiert ist, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die meisten WrestlerInnen, außer es geht halt nicht und sie können einfach physisch nicht, auf keinen Fall ein Match abbrechen würden.
Ist richtig.
Also wie oft hast du erlebt, ja, hat verletzt das Match beendet. Das ist leider was du häufiger liest.
Während dem Match ist, bist du dann vielleicht auch noch viel mit Adrenalin und merkst vielleicht auch im ersten Moment gar nicht, wie schlimm es ist oder sowas halt.
Richtig.
Und dass man halt denkt, ah, ist nicht so wild, ich kann weitermachen halt und danach im Match denkst du dir so, scheiße, Mann, Alter. Ne? Also Gehirnerschütterung ist ja auch immer so eine Sache. Entweder es ist halt Vollkatastrophe und du, keine Ahnung, fällst halt für ein Jahr aus oder sowas halt. Oder es ist dann nach dem Bump wieder okay und du kannst halt weitermachen. So, ne? Also es gibt so gefühlt nichts dazwischen. Es ist entweder Worst oder Best Case, so gefühlt.
Ja. Im Best Case machst du halt 1-2 Wochen Pause.
Ja.
Dann ist vielleicht nicht so oft auf dem Kopf und im schlimmsten Falle erlädst du halt so ein Martyrium wie Adam Cole. Baby.
Genau. In dem Fall scheint es dann wohl okay zu sein. Wie gesagt, Thatcher kann wohl weitermachen. Freut mich für ihn, finde ich sehr gut, dass er halt dann nicht verletztes weitere Schäden davongetragen hat. Ja, wie du schon sagst, Match ist dann immer ein bisschen blöd zu bewerten, weil es dann wahrscheinlich hätte länger gehen sollen. Ja, ne, Accidents happen.
Aber das, was wir gesehen haben, war unter den Erwartungen. So viel kann man, glaube ich, sagen.
Das ist richtig. Okidoki.
Unter den Erwartungen blieb auch.
Ja, Country Whippin' Match. Sam Adonis, Graf of Mans Warner. Sorry, aber das war scheiße.
Also erstmal, Sam Adonis finde ich ja schon mal grundsätzlich kacke. Also ich habe von ihm noch nicht so viel gesehen. Ein bisschen was bei Warrior Wrestling.
Ah.
Und ich glaube, war der nicht sogar bei der Lucha-Show, die wir gesehen haben?
Ja, da müsste er dabei gewesen sein. Ich meine schon.
So, und der Typ ist einfach, also, nee.
Ja, der
strahlt noch nicht das nötige Charisma aus für das, was er darstellen will.
Ja, er will halt auf Krampf dieser Oberheel sein, den du ihm halt aber nicht abnimmst.
Ja.
Also vielleicht hat das in Mexiko funktioniert, ne, als er dann da als El Hijo del Trump rumgelatscht ist oder sowas, keine Ahnung.
Das ja, aber das, dann ist, halt das, viel, halt, ne? Das ist halt Cheap Heat.
Ja, klar.
So, mach auf Trump, wir machen Mexiko auf Trump Fanboy und sag, wir bauen eine Mauer auf, weil ihr stinkt alle. Und dann alle Kriminelle, ja, natürlich rasten dann die, keine Ahnung, 10 bis 5.000 Leute, die zur der Mexiko-Show gehen, halt aus. Ist natürlich klar. Aber...
Ja, richtig so. Also, ja, ich kann den Typ auch tatsächlich nicht leiden. Madeline Warner dagegen mag ich sehr, sehr gerne. Deswegen ein bisschen schade, dass das hier so... war auch so ein bisschen hin und her. Gab da noch irgendwie einen Auftritt von Microman? Ah, nee, das war im Match danach, glaube ich, ne?
Nein.
Doch, das war hier mit der, doch, genau. Mit Microman, der dann irgendwie noch so einen Auftritt hat. Ich glaube.
Es kam erst so eine maskierten Henchman.
Stimmt, ja.
Ich habe extra sogar zurückgespult, um herauszuhören, ob sie einen Namen haben. Weil ich ausnahmsweise manche im Podcast einfach sagen würde, ich habe den Namen nicht verstanden, aber es. Klar, sie wurden auch nur als Masked Henchmen irgendwie angekündigt.
Ja.
Dann kam die Second Gear Crew for the Rescue, haben die rausgesagt und der Einzige, der von der Second Gear Crew da geblieben ist, war dieser Mini-Mini-Mi.
Ja, der Mikro-Man.
Also, warte, ist der hier verteckt bei Cage Match?
Nee.
Nee, leider nicht. Kann man den schnell finden, weil ich will wissen, wie groß der ist. Also, ich weiß nicht, wie groß durchschnittlich kleinwüchsige Menschen sind.
Nee, ich glaube, der ist auch selbst für einen Kleinwüchsigen schon noch sehr klein. Microman. Genau ein Meter, laut Cage Match.
Alter.
28 Kilo.
Ganz ehrlich, mein Beileid. Wirklich, also ganz unironisch mein Beileid. Ne? Man grinst so ein bisschen darüber, weil man sich halt, weil das halt so die Vorstellung sprengt, das ist so ein bisschen so eine Übersprungshandlung. Aber das muss richtig scheiße sein, das Leben, Alter.
Ich stelle es jetzt auch nicht so schön vor.
Also generell, als ich weiß nicht, ob es da eine Bezeichnung gibt, die man nehmen soll, laut diesen Menschen. Ich würde es jetzt einfach mal als Kleinwüchsige betiteln.
Ja, also der amerikanische Begriff ist ja Midget, ne?
Ja, aber Midget klingt irgendwie auch so ein bisschen...
ja, es klingt abwertend, das stimmt.
Ja, solche Kleingruppen haben ja oft Namen, wo sagen, ey, das, so bezeichnet ihr uns bitte, damit können wir leben, ohne dass es abwertend klingt. Wenn einer zuhört und das weiß, hit mir ab, schreibt mir eine Twitter-DM. Ich lerne bei sowas immer sehr, sehr gerne dazu.
Ja, ist ja auch wichtig, das zu wissen, also finde ich schon.
Ja, und er ist halt extrem klein. Aber er hatte trotzdem einen geilen Auftritt, wie er dem einfach mit ordentlich Schwung den Candlestick über den Rücken fetzt.
Ja.
Da kann sie haben wahrscheinlich manche normal große Menschen schon mit weniger Schwung zugelatscht.
Ist richtig. Ja, wie gesagt, ich fand es nicht so geil. Ich finde auch Country Whipping Match, das ist ja auch eine Variation des Strap-Matches, nur dass man halt nicht verbunden ist, sondern dass jeder halt quasi so ein paar Lederriemen kriegt. Kennt man ja so aus diesen Texas-Territorien von früher. Ich mag generell keine Matches mit irgendwas mit Straps, Ropes oder sonst irgendwas, abgesehen vom Dog-Collar-Match. Aus Gründen. Aber sonst habe ich nicht viel übrig für diese Matcharten, to be honest.
Also so Strap-Matches finde ich halt Quatsch. Die sind halt auch in der Regel nicht gut, auch wenn Stardom jetzt kürzlich das Gegenteil bewiesen hat, dass die Matches auch richtig gut sein können. Auch wenn das Aftermath dann danach Quatsch war, aber das hatten wir im Vorgespräch. Das Problem hierbei war, du machst ein Country-Whipping-Match, du gibst denen von Anfang an gleich die Waffen in die Hand, und dann haben die sich gefühlt nichts einfallen lassen, um den Fokus auf dieses Auspeitschen zu legen.
Ja, weil es ja dann auch Tablebumps und sowas gab, ne? Und
die haben ein ganz normales Hardcore-Match geworkt.
Ja.
Und zwischendurch mal ganz kurz gegenseitig ausgepeitscht. Alter, ich will danach, nach so einem Match will ich Bilder von den Leuten sehen, wie sie Streamer am Rücken haben. Am besten beide nebeneinander auf ihren Rücken zeigend.
Ja.
So, klatscht euch damit durch die Gegend. Aber macht doch weniger von diesen 0815 Hardcore-Spots.
Ja, es ist richtig.
Sonst hättest du auch nur die Q machen können. Und beide kommen halt von vornherein mit einem Gürtel in der Hand zu bringen.
Ja, zumal du ja auch im Match danach auch schon ein Hardcore-Match hast. Deswegen wäre es hier ganz gut, wenn man sich vielleicht ein bisschen abgehoben hätte.
Ja, was auch scheiße war, das Match danach. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte.
Ja. Ja, deswegen, ich fand es jetzt auch nicht nicht so, also das ist nicht so geil, es war kacke. Also, nennen wir es, sagen wir es einfach, wie es ist, ne? Also, reden wir es ja jetzt hier gar nicht schön. Ja, am Ende wurde hat die Single Gear Crew noch ein bisschen gefeiert. Ja, Adonis hatte, wie gesagt, diese Henchmen. Es gibt ja auch diesen Nebenbrand da von MLW, das ist das Lucha Azteca. Das ist quasi den ihr Lucha Underground in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen.
Wo sie dann auch. Eine Kopie davon, mehr oder weniger.
Ja, quasi sogar eine richtige Kopie, weil sie haben sogar den Typen, der Dario Cueto verkörpert, da als Authority-Figur wohl irgendwie am Start.
Stimmt, ich kann mich erinnern, dass es mal irgendwann so durch die Medien ging, von wegen, ja, Lucha Underground Comeback unter neuem Namen und neuem Besitzer.
Ja, und
dann aber war dann halt so gefühlt, also medial zumindest, so eine Totgeburt, so ja, soll kommen, und dann war halt nichts und man das ist in Vergessenheit geraten.
Ja, und das heißt halt alles anders, weil halt MLW nicht die Rechte dran hat. Also der Typ heißt auch nicht Dario Cueto, weil halt auch nicht die Rechte an dem Namen haben und sowas halt.
Er heißt Cario Duerto.
Ich glaube, es war ein richtiger, aber wäre sehr witzig. Und ich meine aber, also ich habe davon nichts. Ja, das wäre schon sehr. Das wäre dann wieder lustig halt, so weißt du, weil man.
Alter, wir machen eine Indie-Company auf. Ne? Wir machen eine Indie-Company auf und tauschen einfach nur den Namen auf. Da können dann May Mysterio gegen Conjina.
Casta Claudio Gnoli.
Und dann. Rap-Offs. Ja. Oh, ja, lass uns das bitte in Angriff nehmen. Wo kriegen wir Wrestler her? Wir brauchen 20.
Let's go. Ja, und also ich habe von diesen Lucha-Shows nichts gesehen, aber ich meine, so was man so mitkriegt, so auf Social Media, sind die wohl nicht so gut nicht so gut angekommen.
Tja.
Diese Lucha-Shows. Ja, wenn man halt auf Krampf versucht, was zu kopieren, funktioniert halt meistens nicht, ne?
Nee, normalerweise hättest du sagen so, okay, wir wollen eine Lucha-Liga machen und dann lässt du dich halt inspirieren und machst dich eine 1-2-1-Kopie.
Was ja an für sich verkehrt ist, weil eine Lucha-Libre, also eine Lucha-ähnliche Liga im US, klingt ja cool. Also hätte ich Bock drauf, würde ich sehen, wenn es das gibt, schick mir einen Link. Ne, also.
Ja, da spricht ja auch grundsätzlich nichts gegen, eine Lucha-Liga zu machen. Du kannst dich auch wirklich von diesem Riesennamen inspirieren lassen. Vielleicht sagst du das, okay, wir wollen das auch so ein bisschen mystisch machen, pipapo. Ja, aber du kannst halt keine 1-zu-1-Kopie machen, weil das funktioniert halt nicht.
Ja, es ist richtig. Naja, von daher haken wir dieses Match hier ab. Wie gesagt, war nicht so geil. Naja, viel geiler wurde es dann auch nicht. Denn die MLW World Tag Team Title standen in einem Fans Bring the Weapons Match auf dem Spiel. Das Samoan SWAT Team, Juicy Finau und Lance Anuai.
Ganz kurz, ich muss dich ganz unterbrechen. Bitte. Wir haben vorhin, warum haben die Tag-Team-Titel keinen Gewichtsnamen? Aber der einzige Women's-Titel schon. Was vorhin dann gesagt, dass sie das beim Women's-Titel vielleicht anpassen wollten, weil alle so einen Namen haben, aber die Tag-Team-Titles heißen nur Tag-Team-Titles.
Da heißen nur Tag-Team-Titles, das stimmt.
Hm?
Ja. Dann hättest du ja wenigstens auch zum Beispiel Openweight sagen können, keine World Openweight Tag-Team-Titles oder sowas. Ja.
Aber gut, ja, das war jetzt einfach nur weil ein kleines Detail, was mir gerade spontan aufgefallen ist.
Ja, du hast ja recht. Also wie gesagt, das Samoan SWAT-Team besteht aus Juicy Finau und Lance Anuai, verteidigen gegen Ravens Gruppe The Calling, welche sind Akira, der World Middleweight Champion, und Ricky Shane Page. Ja.
Und Delirious. Der ist zumindest auch rumgelaufen.
Ja, stimmt. Oh, es gab einen Run von Delirious. Ich hab auch gedacht, oh mein Gott.
Und noch irgendein maskierter Johnny. Also, ich habe jetzt gerade The Calling, das Stable. Mhm. Jahre 2020, Mitglieder: Raven, Akira, RSP, Delirious, Dr. Cornivales und Manny Leon. Bin ich ehrlich? Also, ein RSP, ja, ist okay. Delirious ist ein guter Wrestler und irgendwie lustig. Und das war's. Rest kannst du.
Also, erstmal. 2023, fucking Raven, Alter, get the fuck out of here. Also, ne.
Ja, okay, 2023 und wir haben bei AEW noch Sting. Ne?
Ja, wenn aber Sting
einfach nur als Figur funktioniert, die anderen overbringt und
ja, aber funktioniert der ja Leader nicht. Ist,
dann ist das ja in Ordnung. Aber ich weiß nicht, ob er da irgendwie aktiv mitcatcht oder nicht.
Ja, ich kann das mir gerade anschauen, ob der da Matches hatte. Ich hoffe es einfach mal nicht, weil Der Typ sieht halt auch einfach nicht gut aus, seien wir doch mal ehrlich. Entschuldigung, aber...
So, Matches.
Er war wohl nur im Battle Riot. Gut, ist ein Rumble. Das finde ich fein.
Ja, da kannst du noch mal antreten. Aber ansonsten so nicht mehr. Also wird es einfach nur sein Stable sein. Erstmal der Manager und...
Ja, aber auch... Das fand ich so geil. Ich glaube, das Match hat auch geendet mit dem Evenflow DDT, also mit dem Finisher von Raven. Und dann haben sie mir am Kommentar versucht zu klarzumachen, ja, Raven hat seinen Schützling das Geheimnis des Evenflows DDTs verraten, damit die den nutzen können, zum Sieg bringen können. So, Digga, das ist ein ganz normaler DDT. Was für ein Geheimnis willst du mir gerade erklären? Halt's Maul! Ne? Halt, nee.
Sorry, ich habe gerade die Bewertung gelesen und kann es nicht ganz nachvollziehen. Deswegen habe ich gerade leider nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich war ganz kurz im Kopf so raus von mir. So, wie kann man der schon eine 9 geben?
Ja, nee. Was ich meinte am Kommentar, also das Match gab es ja auch, das Finish gab es ja auch den Evenflow und DDT, also das ist ja der Finisher von Raven.
Ja.
Und am Kommentar versuchen sie mir dann zu erzählen, ja, Raven hat denen das Geheimnis des Evenflow und DDT gezeigt, deswegen hat das den zum Sieg gebracht, so. Digga, was für ein Geheimnis. Das ist ein scheiß normaler DDT, da ist nichts Besonderes dran. Was willst du mir jetzt gerade hier erzählen, ja?
Da kannst du ja eher aus dem Paradigm-Shift, kannst du ja dann eher noch sagen, das Geheimnis ist, du musst ihn so und so anwinkeln.
Ja.
Das ist normaler Standard-DDT, Bruder.
Ja, so halt, nee, ne? Und dann, ja, keine Ahnung, ich finde das Samoan Swats, die ja noch irgendwie interessant, also Juicy Finau ist eine Erscheinung. Lenz finde ich auch okay, der geht ja demnächst jetzt auch nach Japan, der ist im N1 von Noah.
Ja, ich muss sagen, Fino. Er sieht halt so aus, als wäre er nicht der smarteste Mensch auf der Welt. Und er bewegt sich auch nicht gerade flüssig. Klar, er ist halt groß und schwer.
Ja.
Aber, nee, ich finde ihn nicht gut. Stimmt, ich habe den schon ein paar Mal irgendwo gesehen und ich war immer so.
Ja, der war bei GCW. Der hat seinen Weg so ins Mainstream Wrestling gefunden, weil er bei GCW immer Ringcrew gemacht hat. Und dann haben sie bei irgendwelchen Kalifornien-Shows so gesagt, so, ja komm, dann darfst du jetzt auch mal catchen. Was ja an und für sich erstmal in Ordnung ist, also ist ja erstmal nichts Verwerfliches dran.
Das ist ein feiner Zug von GCW, beziehungsweise wer auch immer das sonst gemacht hat. Ey, du lebst die ganze Zeit, du bist Catcher, komm, und wenn es erstmal nur ein Pre-Show-Match ist, darfst mal an. Oder in der Battle Royale einfach mitmachen, warum nicht?
Ja, aber du hast schon recht, der Typ ist, der ist jetzt nicht so geil. Ich finde auch Ricky Shane Page mittlerweile nicht mehr geil. Der ist auch im Moment eigentlich nur sich auf Twitter über die Younger Generation am Beschweren. Dann passt er vielleicht doch irgendwie zu Raven. Akira mag ich eigentlich mittlerweile so, seit wir ihn auch letztes Jahr bei WXW gesehen haben und sowas halt. Der ist in Ordnung, finde ich.
Gibt mir halt nichts. Und soweit ich das mitbekomme, macht er auch hauptsächlich so Todesmatches.
Ja, das ist richtig.
So, von daher, ja, soll er da machen, oder soll er mich in Ruhe lassen.
Wie gesagt, das Match an sich war jetzt auch nicht so geil. Gab es zumindest Titelwechsel, The Calling sind dann jetzt neue Tag Team Champions. Akira damit Doppel-Champion, ja, von mir aus.
Ja, je nachdem, wie sie es auflösen.
Genau. Halt. Mal schauen. Ich habe immer so das Gefühl, irgendwie jede größere Company braucht irgendwie ein böses Heel-Stable irgendwie. Das finde ich mittlerweile auch einfach so ausgelutscht. Auch wenn die natürlich alle verschiedene Gimmicks haben, verschiedene Settings haben, verschiedene Art und Weisen haben. Aber mir kommt das immer so vor, das ist für mich so ein bisschen dieses Impact-Prinzip. Impact hatte immer, also sowohl positive als auch negative Beispiele, aber die hatten immer in ihrer Geschichte, hatten die ein böses, großes Heel-Stable. Immer. Es gab keine Zeit, wo die keins haben, außer vielleicht in Übergangsphasen, wo das eine weg war und dann bevor das neue kam, aber die hat
jetzt gerade zum Beispiel.
Ja, aber sonst, die haben immer irgendein großes Heel-Stable
gehabt. Und meistens sind es irgendwelche Outside-Guys, die reinkommen, wie jetzt Honor No More zuletzt.
Ja.
Auch wenn er jetzt zum Beispiel Kenny King ist ja jetzt zum Beispiel hängen geblieben, PCO leider auch. Und da bei PCO meine ich nicht nur, dass er bei Impact hängen geblieben ist, sondern generell. Bei dem kaputten Kram, den er immer noch macht. Und dann halt Team Impact, die sich zusammenraufen und gegen das Böse von außen kämpfen müssen. So.
Ja, ich meine, das hattest du schon vor 15 Jahren mit der Frontline gegen die Main Event Mafia, ne? Also, wobei die Main Event Mafia war cool, da lasse ich nichts gegen sagen, die fand ich nice.
Ja, aber bei Impact ist halt so unkreativ, weil es halt immer der gleiche Ansatz für jedes Stable ist. So.
Ja,
und warum sind sich. Ja, klar, ja. Gut, du hattest mit wie heißt er, Garbage Baller, möchte gern Noah Catcher.
Eddie Edwards,
genau, danke. Hast du dann halt die eine Figur aus dem Impact Roster, die sich gegen die eigenen Leute stellt, Pipapo. Ja, aber mach doch mal ein reines Inside Stable, wenn du schon Stable machst. Mach so wie Amboss. Die sagen, wir sind hier nicht zufrieden, wie es gerade läuft. Wir formieren uns und gehen gegen alle.
Ja.
Bis wir erreichen, was wir haben. Oh, immer nur das Gleiche zu erzählen, ist halt auf Dauer langweilig.
Das ist richtig. Und ja, ich habe das Gefühl, irgendwie brauchst du jede Mainstream-Company. Okay, jede jetzt auch nicht, weil AEW hat jetzt auch nicht das klare Heel-Stable.
Also sie haben klare Heels und sie haben viele Stables, aber...
Aber also selbst der Black Comet Club ist für mich jetzt nicht so... Das mega Heels, weil das eigentlich, die sind zwar Heels, aber so full 100% Heels sind die ja eigentlich auch nicht.
Ja, sie sind schon voll Heel, aber sie sind halt jetzt nicht.
Ja, aber sie sind ja trotzdem
die klassischen Bad Guy Heels.
So. Genau, das meine ich eigentlich.
Das und, ist halt eher sowas, was der Bullet Club Gold ist, das momentan.
Ja.
Also selbst, wie heißen sie? Das House of Black ist ja nicht full Heel. Also sie sind ganz klar die Bösen.
Ja.
Aber sie sind halt jetzt nicht. Das Heel-Stable.
Seien wir auch mal ehrlich, diese Heel-Face-Denke ist in den meisten Fällen noch einfach ausgelutscht. Und vielleicht nicht mehr zeitgemäß.
Es muss ein A oder B sein, das ist ausgelutscht, ja.
Ja, genau.
Dieses du kannst halt, ja ganz, ganz klare Heels haben wie ein MJF, der dann gegen
ja, klar.
XY Catch, wo die Verteilung ganz klar ist, aber es muss halt nicht jeder ganz klar diese Verteilung aufnehmen.
Ja, das und dass es halt noch Faces gibt, die man trotzdem nicht mag oder die man trotzdem vielleicht nicht bejubelt, dass es trotzdem Heels gibt, die man halt geil findet. Also selbst in einem Kayfabe-Standpunkt halt. Ne? Ich meine, also der Blackpool Combat Club sind auch Heels, aber trotzdem werden die halt gefeiert durch ihre Attitude halt, ne, sag ich mal. Und so, das ist ja so als dieses klassische so, das ist jetzt der Good Guy. Ich meine, Roman Reigns ist auch der klare Heel, aber das ist trotzdem das Top-Gesicht der WWE halt, ne? Und, aber ja.
Ist ja auch ein Gesicht von AEW. Ne?
Ja, irgendwie ja, genau, richtig.
Die Leute haben halt gelernt, ey, wir können die Heels abfeiern, in die. Also weitestgehend. Manche kriegen es immer noch nicht geschissen, aber. Und denken dann, ja, weil der Heel ist, muss ich ihn jetzt bejubeln, weil ich ihn geil finde.
Ja, aus Prinzip.
Trottel. Aber die meisten Leute haben gesagt, ey, wir können den Heel geil finden. So, und wir finden ihn geil, indem wir ihm sagen, dass er ein Arschloch ist.
Ja.
Meisten haben es verstanden.
Haben es verstanden.
Excuse me, wir haben 2023, ja?
Ja, ist richtig.
Ich hatte so einen langen Tag.
Ein Match bleibt noch, und zwar der Main Event. Um den MLW, also ich mache jetzt einfach weiter, weil ich denke, wir wollen nichts mehr sagen über das Fans Bring the Weapons Match. Da haben wir jetzt ja, denke ich, dann alles drüber gesagt, ne?
Wir haben eigentlich quasi gar nichts über das Match gesagt. Ich fand's kacke, dass die Fans gefühlt keine Weapons gebracht haben.
Ja, das hat man ja vorher gezeigt. Es war die Version, dass die Fans vorher ihre Waffen quasi abgegeben haben.
Ja, es ist halt die Scheißversion. Also sind wir mal ehrlich. Ja.
Ich find, aber es ist halt für eine große Halle mit viel Publikum die safere Version. Leider.
Ja, ganz ehrlich, du kannst aber machen, die Waffen müssen angemeldet sein oder du gibst in der Halle. Ne? Du kannst quasi, dass du quasi reingehst, wird kontrolliert, ist das Waffe, die geht oder nicht. Wenn nicht, kommt ein Sticker drauf, kannst du dir nachher schon wieder abholen. Easy as that.
Wenn sie heil ist.
Nee, ich meine, wenn du sagst, ey, sorry, aber die Kreissäge geht leider nicht.
Ja,
die
okay, ja, ist ich ein bisschen
zu gefährlich. Ja. Die nehmen wir dir jetzt ab, die kommt hier unten hin und nach der Show kannst du sie wieder abholen.
Ja,
kannst du ja machen.
Richtig, ja. Also ich mag beide Versionen. Bei Progress hatten sie das damals auch. Da war es Will Ospreay gegen Paul Robinson im Fans Bring the Weapons. Da haben sie auch, während die Leute irgendwie standen in der Halle, haben sie halt die Dinger eingesammelt und haben die dann unterm Ring und um den Ring verteilt. Finde ich auch okay. Aber das Klassische ist natürlich so halt, es ist ja dann irgendwie auch cooler, wenn man so einem Fan dann so das Ding aus der Hand reißt, den selbstgebastelten, keine Ahnung, Barbed Wire Baseballschläger und dann damit irgendjemanden verkloppt. Dann fühlt man sich als Fan auch irgendwie cool, wenn ein Wrestler einem das Ding abnimmt und mit der selbstgebastelten Waffe irgendwie spielt.
Ja, dann steht Jan Simmons plötzlich vor dir gibt die Waffe, schickt damit zu und grinst dir so zu, geil, geil gemacht. Und du hast automatisch ein geiles Gefühl als Fan, sind wir mal ehrlich. Das ist,
ja, genau.
Das ist die einzig richtige Variante.
Ja. So.
Aber ja, Match war halt trotzdem scheiße. Ich hab relativ schnell nicht mehr hingeguckt und war so, come on, macht euren Garbage-Müll alleine.
Ja, wie gesagt, das war halt auch blöd, dass du zwei ähnliche Matches direkt hintereinander hast. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen sollen.
Ja. Aber und dann
war Time für den Main Evento. MLW World Heavyweight Championship. Alexander Hammerstone verteidigt gegen Alex Kane. Erstmal, ich fand es sehr geil, dass Alex Kane da seine ganze Squad am Start hatte.
Der war auch schon im Vorfeld, haben sie, glaube ich, gefilmt, wie er in die Halle reingekommen ist.
Ja.
Alle ihn empfangen und hinter ihm herlaufen, alle sagen, Boomer, yeah, Boomer, yeah. Das hat auch dieses Boomer, yeah, ist ja aus, ordne ich irgendwie so der Black oder der schwarzen Kultur irgendwie zu, dass so kein irgendwie weißer Begriff, sage ich jetzt mal ganz.
Ja, ich glaube, das ist das, was sie immer gerufen haben, als Mohammed Ali gekämpft hat. Ich glaube, die haben immer, ja. Ali Boomer, yeah, haben sie immer geschrien.
Ja.
Und das, genau, also deswegen ist es schon da.
Aber ne, das hat dann automatisch so eine We the People, ne, wir sind da, wir sind, und jetzt entthronen wir das, die böse Übermacht.
Genau. So, ja, das fand ich sehr gut. Das hat sich ja noch. Genau, hat sich direkt wie so ein Big Fight-Feeling so ein bisschen angefühlt mit dieser ganzen Squad da halt. O'Shea Edwards war ja auch dabei. Einer von denen.
Ja, aber der Rapper war kacke. Das hat so null gepasst.
Ja, das hat nicht gepasst, das stimmt. Aber wie du es nicht mochtest, das hat auch wieder so ein bisschen sowas Legites, weil zum Beispiel beim MMA kennt man das ja auch, da kommt irgendwie der Fighter, kommt auch so mit seiner ganzen Trainingssquad oder so raus, so mit 3, 4, 5 Leuten immer so raus. Find ich hier sehr, sehr cool. Also was diese Präsentation angeht, was dieses Legitimate angeht, dieses Big Fighting so, das hat der MLW schon drauf, finde ich.
Ja, das hatte im Vorfeld kompletter High-Stakes World Title Match Feeling.
Genau. Ich fand auch sehr cool, man hat während der Show so einen Clip eingespielt, da war Don King, war es, glaube ich. Das ist ja der Manager von Mike Tyson, glaube ich, gewesen.
Ja, irgendwo aus dem Boxsport auf jeden Fall.
Genau, aus dem Boxsport hat ein bekannter Manager-Name, der halt irgendwie dann auch gesagt hat, so ja, ich bin hier pro Boomer-Je-Squad und sowas, fand ich eigentlich auch ganz gut. Das hat auch nochmal so ein bisschen dazu beigetragen, halt.
Don King, Box-Promoter. Tötungsdelikte. 1954 tötete King einen Mann, der eines seiner Wettbüros ausrauben wollte. Okay. 1967 tötete King einen Mitarbeiter seines Glücksspielsgeschäfts, der ihm $600 schuldete. Er hatte diesen mit einem Pistolenknauf zu Tode geprügelt. Alter, what the fuck? Alter.
Ja, hart.
Der hat aber zwei Menschen getötet. Und beim ersten Mal freigesprochen wegen Notwehr, okay, ne, wenn du mich ausrauben willst.
Ja, okay, kann man noch sagen, ist okay, ne, also.
Beim zweiten Mal wurde er zunächst wegen Mordes im Affekt zu lebenslanger Haft verurteilt. 71 dann, also 67 war der Mord, 71 auf Bewährung freigelassen. Und 1983 nachträglich vom Ohios Governor zu dem Zeitpunkt Jim Rhodes begnadigt. Aha.
Ja, Promi-Bonus halt, ne?
Ja. Karriere okay, als Box-Promoter, er hat als der Notfall hat er irgendwas mit Muhammad Ali überredet, einen Showkampf zu machen. Irgendwas mit einer Kontakt zu einer Mafia-Familie namens Gambino. Ey, das ist super spannend gerade, Alter. Aber ich den Namen, den du gerade meintest, habe ich für sich hier jetzt auf den ersten Blick nicht.
Ne, dann war es doch nicht Mike Tyson. Ja gut, dann war es ein bisschen früher.
Aber so Muhammad Ali hat auf jeden Fall eine.
Ja, dann so. Aber da,
ne, der 2016 hat er Donald Trump unterstützt. So, und damit bist du für mich. Er hat auch Charity Dinner für Hillary Clinton organisiert und sprach sich außerdem für Barack Obama aus.
Was? Hä?
Was? Obwohl er Anhänger der Demokraten ist, nahm er am Parteitag der Republikanischen Partei 2004 teil.
Gut.
Ich glaube, der Typ hat so einen an der Klatsche, Alter. Oh Gott. Oh, also, ne, wenn ihr ein bisschen einen kleinen Mindfuck haben wollt, dann geht mal auf die Wikipedia-Seite von Don King.
Ja, auf jeden Fall, er hatte halt auch so einen kurzen Einsprecher, hat sich dann halt für Alex Kane ausgesprochen. Fand ich auch wieder ganz cool, hat dem Ganzen auch wieder so ein bisschen Big Fight Feel gegeben. Match war soweit auch ganz gut, würde ich sagen. Also ich würde schon sagen, das beste Match auf der Card.
Ja.
Nur die haben halt von den Stilen ganz gut eigentlich so zusammengepasst. Das haben sie am Kommentar auch gesagt, so, ne, so Styles make fights. So gab ich ja auch vor, das Tale of the Tapes. Da scheint ja auch Alex Hammerstone so ein bisschen mehr der Brawler. Alex Kane so ein bisschen so mattenbasiert, Suplex-mäßig halt, genau, Grappler-mäßig. Das hat ganz gut gepasst, denke ich.
Eine seiner Sachen, die auf seiner Pro stand, war 200 plus Suplexes.
Genau, stimmt. 200 plus Suplex, sowas. War doch dann ganz cool. Also war an für sich, war jetzt kein überkrasses Match, aber war schon ein ganz gutes Match, würde ich sagen.
Ja, hast du gemerkt, dass es halt um was geht?
Ja.
Sie haben es sehr langsam geworkt. Das ist halt so dieses klassische Ding für solche Titelmatches natürlich. Sie haben allem, was passiert ist, immer sehr, sehr viel Zeit gegeben zum Atmen. Aber ich muss sagen, je länger das Match ging, desto mehr war bei mir die Luft raus. Da ja, ist diese Stimmung irgendwann nicht mehr rübergekommen. Ja, die Spannung hat so ein bisschen gefehlt und die Intensität hat halt nachgelassen.
Ja, das stimmt. Hätten wir vielleicht ein bisschen kürzen können. Was ich geil fand, war, die Halle war ja 100% hinter Alex Kane, ne? Also,
aber volles Brett.
Die hatten ja gar keinen Bock auf Hammerstone.
Also, ich weiß nicht, wie die Storyline im Vorfeld aufgebaut wurde, aber gerade mit diesem Boomer Yay und dieses Boomer Yay is for the people und so weiter, hat man, glaube ich, wirklich das so einem Klassenfeind gemacht und Hammerstone ist der reiche weiße Mann, der immer allen überlegen ist und immer die Vorteile hat und jetzt kommt der Underground-Typ und entmachtet ihn so. Das haben sie halt richtig gut rausgearbeitet.
Das haben sie gut aufgebaut. Am Kommentar hat man noch versucht, so ein bisschen zu erklären, dass die Leute auch keinen Bock mehr auf Hammerstone haben, weil er jetzt halt schon so lange Champion ist. Der trägt den Titel ja auch, 644 Tage. Also auch.
Ja, was dazwischen, ne?
Ja. Also dann auch knapp 2 Jahre, nein, nicht ganz 2 Jahre. Aber auch halt schon sehr lange. Dass die Leute halt da keinen Bock mehr auf ihn hatten und so. Also man hat es wirklich gut gemacht, so halt dieses, ne, The People gegen Alex Hammerstone, wenn du so willst.
Ja. Oder so, die haben das so halt bei einem guten Heel halt auch irgendwann ist.
Ja, klar. Also ich finde Hammerstone auch super. Ich finde, das ist echt ein gescheiter Catcher, auch eine gute Erscheinung.
Ja, das wird so einer, mit dem möchtest du kein Beef in der Kneipe haben. Ich glaub, der haut dir einmal zwischen die Augen und dann wachst du am nächsten Tag wieder auf und fragst dich, wo du bist.
Oh ja.
So eine Art Erscheinung ist das.
Ja, also guter Typ, den mag ich, den haben wir früher auch schon mal so ein, zwei Sachen gesehen, den finde ich ganz, ganz gut. Alex Kane, der war ja auch mal letztes oder vorletztes Jahr bei der WXW.
Ja?
Hat ja auch in der Academy trainiert, ja.
Aber er war nicht großartig in den Shows mit dabei, oder?
Ja, ich glaube, der war nur bei einem Fight Forever Taping oder so.
Ja, okay. Also er hat hier trainiert, aber war nicht wirklich Teil vom Roster.
Nee. Ich
guck deswegen, ich würde mich wundern, so gerade.
Doch, er hatte bei Dead End letztes Jahr hatte er ein Match gegen Ilya Bloom. Beim Shortcut letztes Jahr hatte er ein Dark Match gegen Nick Schreier. Und im August letzten Jahres hatte er bei dem allerersten Fight Forever Tapings hatte er ein Match gegen Peter Tichani.
Okay. Kann mich nur nicht dran erinnern. Okay, Dark Match. Ja, okay, Dark Match bei Shortcut to the Top. Ich war nicht beim Shortcut. Natürlich habe ich es nicht gesehen.
Ich überlege gerade, ob ich da war. Ah, doch, war ich da? Ich glaube, ich war auch nicht beim Shortcut letztes Jahr.
Okay, bei der ersten Fight Forever. Okay, ich habe noch, glaube ich, noch kein Fight Forever gesehen.
Ich auch nicht. Muss ich
aufgezeichnet in der Academy. Dead End? Auch da war es ein Pre-Show-Match in Hamburg.
Ja, ja.
Okay, also, ne, er ist ja bei den Shows aufgetreten, er war bei den Shows da, aber es waren halt keine großen Auftritte, es war immer so Pre-Show-Kram. Okay.
Ja, also wahrscheinlich dann auch.
Scheint sich richtig gemacht zu haben.
Ja, es ist ein dufter Kerl, ich mochte den, den Move, den haben sie den Canemaker genannt, da hatte den Ripcord und dann in so einen Angle-Slam gemacht, den fand ich da sehr cool aus. Generell hat er einen sehr, sehr, sehr coolen Stil, so, ne, mit vielen Suplessen und sowas, halt so ein bisschen, ich sag mal, ringermäßig fast schon.
Hey, Taz.
Ja, tatsächlich. Und hat mir sehr gut gefallen und wie gesagt, also soweit kein schlechtes Match. Match of the Night würde ich auch ganz klar sagen. Und dann nochmal schöne Aftermath-Probe, ne? Boumaier hier vor the People und sowas halt. Er ist quasi jetzt so ein bisschen so der People's Champ. Finde ich ganz gut.
Ja, also ich sehe auch hier das Match bewertet mit 7,5. Da würde ich auch vollkommen mitgehen. Warum die beiden Matches davor noch eine 6 davor haben, verstehe ich nicht. Women's Match vielleicht ein bisschen unterbewertet. Und der Opener auch fair bewertet mit einer 7. Hätte ich vielleicht auch eher eine 6,5 gesehen. Aber ne, ist eine Show, die kann man gut wegsnacken, auch wenn man dazwischen so zwei Matches hat, wo ich sage, ey, ich skipp die, dann hast du 1,5 Stunden.
Ja. Ja, ich würde auch sagen, also overall, das war jetzt sicher keine, kein Show of the Year Contender oder sowas. Aber ne, mein Lieblingssatz ist dann immer, ne, das muss ja auch nicht jede Show sein, um Gottes Willen. Also es wäre schön, wenn das jede Show wäre, aber die Realität sieht natürlich anders aus. Das ist ja aber auch vollkommen okay, um Gottes Willen. Fand es trotzdem nicht schlecht, sich das mal anzugucken, so als ersten großen, richtigen MLW-Pay-Per-View, zumindest für mich jetzt halt. Dadurch, dass es auch im Fight Plus-Abo dabei ist, bietet sich das ja auch immer mal an.
Genau, kann man gerne mal dranbleiben und deren Weeklies mit einer Stunde sind auch kostenlos.
Genau. Von daher ist es halt nicht. Also ich sag mir so, ich hab's jetzt nicht bereut, die Show anzumachen und gesagt, so, oh Gott, was hab ich mir jetzt da für eine Scheiße angetan? So war es definitiv nicht. Wie du auch gerade nochmal gesagt hast, die Show ließ sich halt easy weggucken mit seinen knapp 2 Stunden. Das ist geil. Also da gerne nochmal solche Shows, aber dann gib mir lieber nochmal ein paar solcher Shows, die dann auch mal easy, keine Ahnung, nach der Arbeit nochmal gucken kannst, wo ich mir nach der Arbeit jetzt keine 4 oder 3,5 Stunden Show nochmal reinballere oder so, aber so eine 2-Stunden-Show.
Ja.
Wenn ich um kurz nach 6 zu Hause bin und die Show ist dann um 8 oder so zu Ende oder spätestens um 8:30. Perfekt. Also finde ich geil. Und gerne das über, oft habe ich auch so das Gefühl, dass die Leute denken, ah, eine Show ist nur gut, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, lange ist und 10 Matches auf der Karte hat. Die Show ging 2 Stunden, die hatte 6 Matches. Mega, das finde ich super.
Ey, eine Show lebt vom Gesamtpacing und von der Qualität der einzelnen Matches.
Ja.
So, du kannst eine 5-Stunden-Show haben und die ist super scheiße. Du kannst aber auch eine 1-stündige Show haben und sagen, Alter, das war das Geilste überhaupt. Und die ersten Rampage-Shows, Alter, was die da ausgepackt haben. Ja. Und die Show ging 1 Stunde. Da waren 3 Matches. Und alle 3 Matches haben aber 10 out of 10. Kannst aber
ja,
auch
ist richtig.
4-Stunden-Shows veranstalten und die sind beide wie das Fans Bring the Weapons Match.
Ja. Also, natürlich gibt es auch 4-Stunden-Shows, die dann geil sind. Ne? Also, sprich AEW-Pay-Per-View oder sowas. Ne? Also,
ja.
Ist jetzt nicht nur, dass alle langen Shows natürlich kacke sind. Das wollte ich jetzt auch gar nicht damit sagen oder das war nicht unsere Intention. Aber kurz und knackig ist halt manchmal auch geil. Und für so eine Liga, die jetzt auch nicht die, also so vom Standing und so weiter halt die Größe ist, sondern so in so einem Mittelfeld ist wie MLW. Finde ich so eine 6-Match-Show auch absolut in Ordnung und finde ich gut.
Auch ausreichend.
Ja.
Wunderbar.
Ja, du hast ja trotzdem jeden Titel der auf dem Spiel stand, außer dem Middleweight-Teil jetzt nicht, aber der stand nicht auf dem Spiel, weil Akira im Tag-Team-Title-Match war, also von daher ist doch cool.
War jeder? Die haben 5 Titel?
Warte mal gerade.
Ja doch, wenn sie 5 Titel haben und 4 standen auf dem Spiel, ja, macht Sinn. Ja,
genau, nur der
Middleweight-Teil. Ich hatte gerade einen Blackout, weil 2 Matches ohne Titelbeteiligung gab.
Ja. Aber ja, das war unsere Review zu MLW. Never Say Never. Ich glaube, ich habe am Anfang gar nicht den Namen der Show gesagt. Kann das sein? Ich habe nur gesagt, dass wir über MLW geredet haben.
Ich weiß es nicht mehr, ist schon zu lange her.
Genau, das war Never Say Never. Ja, wenn die Shows jetzt alle weiter hinterlaufen auf Fight TV, wonach es ja dann aussieht, also sie sind ja im Abo drin, dann werde ich da vielleicht in den nächsten Pay-Per-View nochmal reingucken. In die Weeklies weiß ich nicht, ob ich da reingucke. Ich gucke hier generell eh kaum Weeklies, von daher wahrscheinlich eher nicht, aber
ich sag's ehrlich, bei den Weeklies wird es nicht so sein, wenn man dran denkt, macht man's mal, ansonsten lässt man's halt bleiben.
Da wird wahrscheinlich auch nicht so viel Krasses passieren. Ich habe aber eh immer die Results of Cage Match, habe ich meistens immer offen, wenn ich das mal aufgeploppt kriege, da ich da auch viel unterwegs bin und von daher passt das dann. Und ja, kann man Pay-Per-View-mäßig, denke ich, auf jeden Fall mal am Ball bleiben, selbst wenn man nicht immer drüber pondert, aber vielleicht mal nochmal weiter reingucken, kann ja nicht schaden. Und ja, willst du abschließend noch irgendwas sagen zu MLW oder zu irgendwas anderem?
Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange über diese Show quatschen, dadurch, dass der Show halt selber kurz war. Aber es hat Spaß gemacht. War eine sehr erquickende Unterhaltung.
Definitiv. Und da würde ich sagen, ich danke wieder jedem, der hier zugehört hat. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich danke dir als meinem werten Kollegen für diesen Tanz.
Immer gerne. Mit dir tanze ich am liebsten.
Und ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal hier im Catch Club. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.